Hallo und herzlich willkommen zum Talk Microsoft 365. Mein Name ist Michael und diesmal durfte ich mit Thorsten einen besonderen Gast bei uns begrüßen, nämlich Thomas Stensitzky. Mit ihm haben wir über, wie sollte es anders sein, Exchange-Themen gesprochen. Wir haben davon gesprochen, was sich in den letzten Wochen und Monaten ereignet hat, als ganz überraschend die neue Exchange Subscription Edition erschienen ist. Und natürlich einiges drumherum, was die Microsoft-Welt so bewegt, was das Thema Lizenzen mit sich bringt. Und das alles im Rahmen von unserem Advents-Special. Denn wir haben uns für jeden Advent ein paar Gäste eingeladen, bei denen wir nicht nur über Copilot reden, nicht nur über Teams reden, hauptsächlich über Microsoft 365 Themen, ja, und auch über Teams und über Copilot, aber grundsätzlich eben mit dem Fokus, dass wir weiterhin in dem Microsoft 365 Universum bleiben und wieder mal ein paar Gäste bei uns haben. Was bietet sich da mehr an als die Adventszeit? Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß in unserem ersten Advents-Special für 2025. Es geht nun los. Hallo Thorsten.
Hallo Michael.
Hallo liebe Community. Herzlich willkommen zum ersten, zweiten, dritten oder vierten Advents-Special. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, aber wahrscheinlich vielleicht unter Umständen.
Das soll nicht verraten, Mensch.
Oh, warum nicht?
Also, ja, dann müssen wir jetzt alle Specials so anfangen.
Ist gut, ne? Wir können bei allen so tun, als hätten wir keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Oder
also, wir haben wissen, ob wir einen Gast haben und wer als Gast da ist. Das ist ja... geil.
Das steht wahrscheinlich im Titel. Man weiß es nicht. Mhm. Ihr merkt, wir sind mit total viel Konzept in diese Sendung reingestartet. Das ist nicht ganz richtig. Wir haben, pass auf, kurz entschlossen.
Yes.
Das wird die erste. Okay? Dann erkläre ich jetzt ohne viel Hemmung das Konzept.
Achso, warte.
Für alle Podcast-Zuhörer, ich habe mich jetzt weihnachtlich verkleidet. Es ist leider zu warm, als dass ich einen ganzen Weihnachtsmantel anziehen kann, aber ich habe eine Mütze auf. Wir haben das schon mal angeteasert. Wir machen jetzt für jeden Advent ein Special, ein voraufgezeichnetes Special. Und da reden wir mit verschiedenen Personen über verschiedene Themen. Wir haben Spezialisten, Leute, die wirklich Ahnung haben, eingeladen. Die sind auch tatsächlich dann gekommen. Also nicht, dass das jetzt als, das ist so der typische Gag normalerweise. Ne? Haben wir eingeladen, sind nicht gekommen, jetzt haben wir andere. Nein, die sind tatsächlich unsere Wunschkandidaten und Kandidatinnen haben tatsächlich zugesagt und wir freuen uns, dass das auch alles wunderbar funktioniert.
Und das wissen wir noch nicht, ob das alles funktioniert. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und was ist denn
Optimismus verstrahlen hier, verfrühen.
So. Und was ich natürlich hervorragend finde, dass wir endlich mal Leute hier in dem Podcast haben, die Ahnung haben. Ja?
Endlich mal.
Endlich mal Leute, die wissen, wovon sie reden.
Das Ding heißt eigentlich umsonst Talk Microsoft 365, ja? Weil da quatschen wir nur drüber, ohne dass wir Ahnung haben. Sehr gut.
So.
Jetzt muss ich das rausschneiden. Scheiße. Wir haben unseren heutigen Gast nicht das erste Mal bei uns. Umso mehr freuen wir uns, dass er nochmal wiederkommt, dass er freiwillig wiederkommt.
Dann sind die Gastgeber gar nicht schlecht, wenn er nochmal wiederkommt.
Es scheint so. Wir dürfen heute begrüßen den Thomas. Und Thomas Stensitzky, um es mal mit vollen Namen zu sagen. Völlig überraschend, ich weiß.
Wie ich ja schon auf der Bühne. So schnell geht das.
So schnell geht's. Herzlich willkommen, Thomas.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu können. Beiden Hübschen. Es ist immer wieder toll, in einer lieblichen Sendung dabei sein zu dürfen.
Ach, das geht runter wie Öl. Sehr gut. Wie war das beim letzten Mal? Das Geld kriegst du hinterher überwiesen, ne? Per PayPal.
Wir dürfen nicht alles ausplaudern.
Ah, ich glaube, das machen wir zum Running Gag. Immer wenn jemand freiwillig zu uns in die Sendung kommt, dann sagen wir das. Dann hat das anziehende Gefühl, dass wenn jemand nochmal auch an jemand anders dazukommen möchte, dann glaubt der oder sie, es gibt was auf die Hand.
Was zu gewinnen.
Ja, anstatt der ganzen Naturalien sonst.
Richtig. Ja, Thomas, wann immer ich dich sehe, habe ich mehrere Assoziationen. Top-Beratung, Microsoft 365 Consultant mit einer sehr verrückten, langen Geschichte zu Exchange. Das ist so meine Assoziation. Ich weiß nicht, ob das matcht. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte zu dir sagen. Ich vielleicht mir vielleicht neben.
Ja, also mit der verrückten Geschichte muss ich mir jetzt echt überlegen, was denn da so verrückt gewesen sein soll. Ich meine, es geht nur um E-Mail. Also all dieser Krempel auf Basis eines Protokolles aus den 80ern des letzten Jahrhunderts, auch eines meiner zu oft durchgekauten Zitate. Aber das ist ja nun mal so. Was wollen wir machen?
Wenn man es mal so betrachtet.
Ja, und ich meine, also der religiöse Anteil, wenn man über E-Mail spricht, also dieses mit dem totgesagte Leben länger, es ist immer noch da. Es wird immer noch. Also ja, das ist der andere Zombie, der wohnt auf dem anderen Friedhof, auf der anderen Seite, andere Gruft. Ja, da musst du aber anders klingeln. Also
Da liegen schon nah beieinander dann, ne?
Ja, da, wo das analoge Kabel dreimal klingelt. Aber der entscheidende Punkt ist, E-Mail wurde so oft totgesagt, aber die E-Mail-Volumina, die über den Äther gehen, sind stetig wachsend. Und das Schlimme daran ist, der prozentuale Anteil an nicht sinnvoller Kommunikation, also Spam, wo, aber auch der prozentuale Anteil wächst wie blöd. Nämlich in schieren Hoffnung auf willgierige Opfer zu treffen.
Das scheint aber ja immer noch zu klappen, ist das so. Sonst würde es ja nicht so zunehmen.
Nee, ich habe in den letzten Monaten sehr oft die Assoziation zu einem Sendeformat mit dem Titel Nepper, Schlepper, Bauernfänger, ja, wo ich sagen muss, es sind immer noch die gleichen Tricks. Ja, die Farbe hat sich geändert, aber ansonsten passiert immer noch das Gleiche. Und die Menschen fallen auch trotz dieses, nee, das kann mir nicht passieren, ich bin ja aufgeklärt, ich hab das, werde mir nicht, ich nicht, plonk, hui, Platte verschlüsselt, oh, doof, Oh, Geld weg.
Tada.
Lernkurve flach.
Wir haben
passiert.
Ja, ist so.
Du machst ja inzwischen nicht nur dieses Exchange-Thema. Ne? Es ist ja tatsächlich auch so, dass du noch andere Themen auf der Uhr hast. Magst du da vielleicht einen kurzen Einblick?
Guck mal, wie angestrengt er jetzt guckt. Er überlegt gerade, was meint er?
Ja, jetzt bin ich gerade echt ein bisschen zart irritiert, weil also ein Thema, das ich definitiv nicht auf meine Uhr nehme.
Jetzt passt auf, Leute, spitzt die Ohren.
Ja, das hat was mit Fliegen zu tun und ist der diese Person rechts im Sitz. Also Co-Pilot mache ich nicht. Ja, da habe ich mich bewusst von verabschiedet, weil die Veränderungsgeschwindigkeit in den 25 Varianten von Copilot, die Microsoft so auf der Uhr hat, jetzt persönlich als auf der User-Seite schon auf den Zünder gehen, da habe ich auch keine Lust drüber, ehrlich gesagt, was zu holen, was zu erklären. Ja, und da komme ich viel zu nah an die dunkle Seite des Mondes, die ich verlassen habe. Also programmieren habe ich keinen Bock drauf. Weil dieses, wie heißt das immer noch? Der Citizen Developer, das ist der alte Begriff. Wie heißt das jetzt neu?
Vibe Coding.
Oh, das ist ja noch viel schlimmer war.
Bin ich ein großer Freund von übrigens. Aber eine andere Geschichte.
Ja. Okay, ich glaube, das ist ein Special für, also das ist eine andere Sendung. Das wäre lustig. Nee, E-Mail ist schon eigentlich mein Kernthema. Ich habe ein paar alte Ziffer abgeschnitten. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ich auch so zum Beispiel die Teams-User-Gruppe in Berlin, die ist eher stillgelegt. Zum einen, weil das Interesse hier so in der Region nicht mehr so da ist, also für Community-Events muss man sagen. Sicherlich wird Teams verwendet, aber es hatte seine Hochzeit.
Für Community-Events generell, würdest du sagen? Also wenn ich da direkt einhaken darf oder
Nee, also für Messaging-related Events, wie zum Beispiel die Vor- oder die hybriden Treffen der Exchange-User-Group für die DAF-Region, treffen wir uns einmal im Quartal in Berlin und die sind gut besucht. Also auch gut besucht von beiden Seiten, also sowohl vor Ort als auch in der Remote-Teilnahme und stetig wachsen, weil das Exchange und Messaging halt weiterhin ein extrem relevantes Thema ist.
Das habe ich tatsächlich auch von dem Jan gehört, von dem Jan Rüst, mit dem wir auch diese Teams User Group inzwischen in
Oldenburg
ich habe ein Talent, immer den Ort zu verwechseln. Genau, in Oldenburg haben, der ja auch ganz lange aus der, ganz lange Historie mit Messaging hat. Und schon die eine oder andere Diskussion innerhalb der Teams User Group aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen Richtung Exchange gebracht hat. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber von dem weiß ich zum Beispiel auch, dass du ganz fleißig in der Community solche komischen Geschichten machst, wie Events veranstalten. Nicht bloß die User Group, sondern Konferenzen so in groß und so. Da hast du dieses Jahr was Tolles schon gemacht. Nicht allein, auch das. Aber lass uns doch mal da kurz noch einen Blick drauf werfen.
Ja, also Konferenzen, es war so ein Testballon-Thema. Also ich habe mit dem lieben MVP Manfred Helbert zusammen, der da ein unwahrscheinliches, also jahrelange Erfahrung auch hat in der Organisation und Durchführung von Konferenzen, egal ob es Halbtages-, Ganztages-, Mehrtagesveranstaltungen sind, ein sehr guter Partner mit am Start. Und wir haben in der Zeit der Pandemie haben wir mit einer Online-Konferenz gestartet, die wir im vorletzten Jahr mal in ein In-Persona-Event umgezogen haben. Das war noch eine eintägige Veranstaltung. Die war schon super. Und haben dann allerdings gesagt, ja, inhaltlich, boah, da ist doch so viel. Sind dieses Jahr auf eine zweitägige Veranstaltung gegangen. Und die war, also wir haben die, das ist so schön, die Maximalanzahl der Teilnehmer stetig erhöht. Ja, bis es dann wirklich im Rahmen der Örtlichkeit nicht mehr ging, also nicht mehr sinnvoll umsetzbar war. Also wenn wir über die Schwelle gegangen wären, ist vom Platz her wäre es gegangen, aber von der Orga, Catering oder das drumherum wäre dann einfach nicht mehr schön gewesen für die Teilnehmenden. Und das da die Balance zu halten zwischen die Kosten mit einhergehen, zu sagen, da die Balance zu halten, ist schon schwer. Aber es war super, ist super gut angenommen worden, mal ausverkauft, wir hatten eine Warteliste und das hat uns dann bestärkt, das Ganze in 2026 nochmal zu machen. Und haben auch diesmal dann das gute Glück, Stand Orga stand gerade jetzt, dass halt auch ein ehemaliger Mitarbeiter von Microsoft aus dem Exchange Engineering-Team halt auch vor Ort in Würzburg dabei sein wird.
Wow. Ganz kurz. Du hast es wunderbar geschafft, nicht einmal den Namen zu sagen. Exchange Summit ist das Event, von dem wir sprechen. Ihr im Video habt schon mal den Vorteil gehabt, ihr habt schon mal den Link dazu gesehen. Alle Podcast-Zuhörer, wenn euch dieses Thema grundsätzlich anspricht, ihr findet den Link in den Shownotes. Mehr wollte ich nicht, nur damit wir irgendwann mal auch diesen Namen noch mit reinbringen. Sonst müssen Sie raten.
Also, nein, wir können auch direkt sagen, das Ganze ist erreichbar unter exchange-summit.de.
Genau, dankeschön. Genau, ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter aus der direkt Redmond-Region.
Von der wohnt eher in der Ecke von Portland, aber halt Westküste. Allerdings ist er einer von denen, also der Personengruppe, die betroffen waren von den sogenannten Layoffs im Januar diesen Jahres. Und ja, das war auch der Grund, warum er in diesem Jahr spontan nicht vor Ort sein konnte und hat dann einfach dann remote teilgenommen. Aber wir werden Scott Schnoll Stand Ende 2025 dann vor Ort haben in Würzburg. Das ist der aktuelle Plan. Und auch, das darf ich auch spoilern, wenn das alles so eintritt, dann ist er auch an dem darauf folgenden User Group Meetup der Exchange User Group Dach mit in Persona in Berlin.
Wow. Kannst dich aber schon mal um eine Halle kümmern, wo die dann ausgerichtet wird.
Ja, es ist ein.
Naja,
also Olympiastadion drunter machen was nicht.
Für jene, die jetzt vielleicht nicht so stark mit Exchange verbunden sind, was ich mir kaum vorstellen kann, der Scott ist ja. Also eine irrsinnig lange Historie, was das Exchange-Thema betrifft, auch als Product Manager und Product Owner bei Microsoft. Ich denke, da ist ja einfach eine Koryphäe, wenn man da die Chance hat, ihn persönlich zu treffen und mit ihm zu sprechen. Aber da sind schon viele scharf drauf, oder? Also
Ja, auf jeden Fall, weil er kann natürlich aufgrund seiner jahrelangen Historie auch den einen oder anderen Schwank zum Besten geben oder nochmal im Rahmen der Möglichkeiten auch erklären, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Er hat eine sehr gute Session gehalten in diesem Jahr, wo er auch dann erklärt hat, warum sich die Sache mit dem SE, also mit der Suspense Edition von Exchange verzögert hat und was da so alles passiert ist im Rahmen der Hafnium Security-Herausforderung, die so existiert und wo Microsoft gesagt hat, wer schmeißt jetzt gerade mal alle Ressourcen drauf, um das Ding in den Griff zu bekommen. Und ja, dann waren die Ressourcen halt erstmal damit beschäftigt. Ne? Ist halt so, ne?
Da kann man quasi sagen, da merkt man, warum oder dass dieses Thema Security wirklich ganz weit oben aufgehangen ist. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Oh, war, glaube ich, ein zu großer Impact. Das, da gibt es keine Chance, irgendwas zu ignorieren.
Ich meine, das ist, ich meine, wir sind lange genug dabei und als dieses Security First oder wie auch immer das Ding jetzt gerade wieder heißt, diese Initiative von Microsoft, habe ich zuerst gedacht, boah, ja, die nächste Initiative zum Thema Sicherheit, die dann wieder mit einer ziemlich großen Bugwelle durch die Entwicklungsteams durchgeblasen wird und dann irgendwann kommt wieder ein Stück Routine und dann appt das wieder ab und dann wird alles so wie vorher sein. Weil Security Maßnahmen zur Verbesserung gab schon so viele. Soll nicht heißen, dass die grundsätzlich schlecht sind. Natürlich ist es gut, dass das Thema wieder so eine Präsenz hat und auch gemacht wird. Aber meine ganz persönlichen Erwartungshaltungen sind gedämpft.
Wie?
Gut. Man merkt, Thomas ist schon lange im Geschäft.
Also kaum von hinten sehen.
Ja, ja, das ist, es sind auch, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Baustellen bei dem ganzen Thema. Wir haben einmal die Seite Security im Shared Service von Microsoft 365, den hat Microsoft zu 100% immerhin unter Kontrolle, also technologisch unter Kontrolle, ob sie Security unter Kontrolle haben, das ist ein tägliches Hoffen, aber nichtsdestotrotz ist es das die Codebasis, mit der sie arbeiten, die sie tun. Alles das, was on-prem ist, da stellen sie zwar die Software zur Verfügung, aber die eigentliche Implementierung auf einer Infrastruktur, die sie nicht unter Kontrolle haben. Ja, also was die Kunden dann dort mit ihrem Betriebssystem, mit den Treibern, mit den Netzwerken, mit was immer für lustigen Abenteuern oder den Produktversprechen, die sie von Drittanbieterherstellern, wie nenne ich das immer so schön, für aktive Netzwerkkomponenten, die irgendein Shitluder im Netzwerktraffic betreiben, ja, und Dinge eher kaputt als ganz oder sicher machen. Challenge me, ich freue mich auf die Kommentare. Aber erstmal so. Ja, weil ich schätze, ist eines der Achtung, Sternchen, Fußnote, viel zu oft zitiert und gesagt von Thomas, eines der tollsten Serverprodukte von Microsoft.
Ja.
Ja, nicht eine Umgebung, Kundenumgebung, bei der ich war, war identisch zur nächsten. Ja. Nicht eine.
Und nach wie vor ist es ja auch noch so, dass eben dort zwar Exchange Online natürlich eine Rolle spielt, aber wir eben Exchange Hybrid oder Exchange On-Prem Umgebungen vorfinden wie Sand am Meer, oder?
Ja, definitiv. Und das war ja mit eines der großen oder einer großen Sorgen und auch Missverständnisse, als das, als dann der Name rauskam, weil ne, die nächste Version von Exchange hieß, haha, Exchange VNext. Und als dann klar war, dass es Subscription Edition heißen wird, dann kann man auch hier, überraschen, könnte sich auch in Grenzen halten, weil SharePoint Server Subscription Edition war da schon raus. Ui, es wird ein Abo-Modell geben. Das heißt, der Exchange Server telefoniert jetzt alle Nase lang nach Hause. Muss er sagen, ja, nee, macht er halt nicht, ne? Weil Exchange Server in einer internen Netzwerkinfrastruktur einzusetzen, die nicht so ins Internet kommt, ist ein total gängiges Einsatzszenario. Und deshalb telefoniert auch der Exchange Server nicht nach Hause. Ja. Für zur Lizenzierung. Der prüft halt nur in sich, ob der Lizenzschlüssel, den man eingibt, konsistent ist und so sagt, kann ich daraus rauslesen, welche Version ich bin.
Ja.
Zack, fertig.
Hast du denn, wir nehmen ja, obwohl wir im weit im, oh, ich fühle mich so vorbereitet, so weit im Vorfeld zum Advent aufnehmen, sind wir trotzdem hinter dem Deadline-Datum für den Support der alten Exchange-Server. Wie hast du denn die Umstellung und die Umstellungsphase, wo es dann tatsächlich jetzt dann mal wir haben keinen Support mehr näher gerücktes wahrgenommen. Wie war es denn so für dich? 24/7 Projektarbeit
Wie offen darf ich hier sein?
Das ist eine gute Frage. Also nicht
also.
Hallo? Ich wollte keiner. Ah, nee, das ist falscher Ansatz. Moment.
Naja, es ist wie Weihnachten. Ja. Ja. Es gibt halt die, die am 24.12. noch irgendwann eine Tanke fahren, noch irgendein Plastikgimmick aus dem Schrank, aus dem Regal nehmen und sagen, ui, das ist aber ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ja, es gibt wenige, die dann schon im Januar für Weihnachten alle Geschenke beisammen haben, eingepackt haben und sortiert haben und da kommt nichts mehr dran und alles ist fertig. Das war bei Exchange-Server nicht unähnlich, muss ich sagen. Weil auch mit all den offenen Fragen, die erst im Spätsommer diesen Jahres in Teilen beantwortet wurden, sprich Lizenzierung, ja, und den Umgang damit, waren aber die technologischen Informationen zum Thema Voraussetzungen, Upgrade und so weiter relativ früh klar. Und damit einherging natürlich auch das Missverständnis, weil das gute Stück jetzt Exchange Server Subscription Edition heißt und das damit logischerweise eine andere Zeichenfolge in der Produktbezeichnung ist im Vergleich zu Exchange Server 2019. Ergo war die Annahme, hui, ein neuer Major Release. Also wir müssen noch einmal durch einen kompletten Software-Einführungszyklus gehen, wenn wir dieses Ding bei uns im Unternehmen einführen möchten.
Cool.
Oh, und da muss man natürlich sagen, nein. Wenn man aufgepasst hat, dann wusste man auch, dass Exchange Server SE RTM, also Release to Manufacturing, um diese Abkürzung kurz zu erklären, codeidentisch ist zu Exchange Server 2019 CU15 plus den bis zum Erscheinungstermin von Exchange Server SE RTM erschienenen Security Updates. Also codeidentisch, also ne, so und wenn man dann auch hingeschaut hat, hat man gesehen, okay, Exchange Server 2019 ist die Bildnummer 15.2.x. Exchange Server SE ist 15.2.y. Lass mich mal überlegen. Riecht doch technologisch eher nach einem kumulativen Update als nach einem komplett neuer Software. Und da habe ich dann immer gerne die Frage gestellt bei Kunden zu sagen, habt ihr für jedes kumulative Update einen kompletten Software-Einführungszyklus oder Projekt, also Prozess durchlaufen? Es wurde mir nicht an einer Stelle mit Ja beantwortet und dann gesagt, warum machst du das denn für SE? Ja, weil mach ein In-Place-Upgrade, wenn du schon auf Exchange Server 2019 CU14 oder 15 warst. Also, oder unabhängig davon, heute, in diesem Moment, wo du diese Sendung hörst, bist, weil das geht noch bis ins Jahr 2026 hinein, mach doch bitte erstmal ein In-Place-Upgrade auf SE, siehst du, da fällt mir schon wieder ein, auf SE. So oft drüber gesprochen. Weil dann hast du erstmal das Thema Support erledigt. Ob du dann danach migrierst auf ein neues, also Exchange Server auf einem neuen Betriebssystem platzierst, unabhängig davon, ob es in einer virtualisierten Plattform oder auf Blech, dann hast du den Zeitdruck erstmal nicht mehr. Mhm. Ja, gerade was halt, wie gesagt, ja, wir müssen da, weil das Betriebssystem ist ja auch so alt und dann brauchen wir neue Hardware-Server, jadidi, und ja, aber die Beschaffung ist gerade so schwierig. Ja, mach das In-Place-Upgrade, dann ist ja diese Zeiteinschränkung bei der Beschaffung. Egal, schwierig.
Ja, ich hatte ähnliche Erfahrungen, ehrlicherweise, was hauptsächlich daran lag, dass viele von meinen Kunden tatsächlich eher noch auf 2016 waren und diesen Schritt nicht gemacht haben, nochmal auf 19 zu gehen, weil eben dann tatsächlich dieser Schritt noch mit dabei war. Windows 2025 stand vor der Tür und wir wollten die Dinge einfach nicht zweimal anfassen. Was war das Ergebnis? Das möchte ich an der Stelle ruhig mit einstreuen. Man hat auf einer Infrastruktur versucht, ein Upgrade der Infrastruktur zu fahren, die man vorher jahrelang verbogen hat. Und dann das Installieren der Server, das Hochfahren der Services ist ja eins. Aber das Aktivschalten und dann diesen Switch hinzukriegen, dass alle Services zu 100% arbeiten, das war dann doch eine größere Herausforderung, bis hin zu Eskalationen. Das unterstreicht auch so dieses, ich habe noch ein Geschenk für dich. Ja, es ist ein Duftbaum, was du vorhin beschrieben hast.
Ja, aber von wem haben denn deine Kunden dann diesen Duftbaum geschenkt bekommen? Von Microsoft oder von ihren anderen internen Teams? Also Fachproben.
Es waren selbstgewählte Schicksale, muss ich sagen.
Danke, danke. Das muss man auch genauso adressieren, weil ich werde mir jetzt sicherlich keine Freude machen in der beratenden Zunft des IT-Gewerbes. Ja, aber einen Exchange-Server hochzuziehen, zu konfigurieren und einzurichten, dazu braucht man nicht länger als einen Tag. Und da hast du schon Puffer. Alles, was dazu führt, dass es länger dauert, also einen, kannst du sagen, habe ich eine DAG mit 4, kommen 4 Tage. Schön, hast du auch noch Puffer. Aber Hintergrund hierbei ist schlichtweg, immer dann, wenn es länger dauert, sind das selbstgemachte Schicksale durch selbstgemachte Schicksalsprozesse.
Prozesse, das merke ich mir. Ja.
So. Ja, und wenn du natürlich so, ich sag mal, Entschuldigung, das andere ist natürlich, wenn du jetzt, also es gibt ja da draußen, ich meine, 16 ist noch okay, bei 16 gab es auch, gerade auf unserer beliebten Business-Plattform, LinkedIn, ja, gab es und gibt es auch, Stand heute immer noch genug, beratende Accounts, die Empfehlung machen, auch wenn du auf Exchange warst 2016 bist, musst du zuerst auf 19 migrieren, um dann zu SE zu kommen. Das ist Quatsch. Ja, das ist totaler Quatsch. Weil ich muss so oder so eine Umgebung daneben stellen, also 19 neben 16. Warum stelle ich dann nicht direkt SE neben 16?
Ja, weil ich dann nicht so viele Tage verkaufen kann.
Das bin ich froh jetzt gerade. Danke, das hast du gesagt.
What? Thorsten, du bist da was Großem auf der Spur, glaube ich.
Ja, was ganz Großes. Und das ist so, ich meine, man muss natürlich jetzt fairerweise sagen, wenn du auf, also eigentlich war ja geplant, dass auch schon mit dem kumulativen Update 1, das uns für das erste Halbjahr 2026 angekündigt ist für Exchange Server SE, damit schon eine Koexistenzeinschränkung einhergeht. Also, dass es sich nicht installieren lässt, wenn denn noch 16er oder 19er Systeme vorhanden sind. Da ist, wir sind mal mit Microsoft unterwegs, Sternchen, Fußnote, Stand heute, ja, die Einschränkung, CU1 wird das noch nicht haben. Das heißt, wir können auch im nächsten Jahr mit dem CU1, also CU1 installieren und deployen, um in der Koexistenz und dann zu migrieren. Weil es gibt ja schließlich für die Möglichkeit dieses sogenannten erweiterten Security-Updates-Programms von Microsoft, wo man ja die Möglichkeit hat, für die eigentlich aus dem Support sich befindlichen Versionen weiterhin Security-Updates zu bekommen, wenn man sich da eingekauft hat. Also bis April. Und damit ist ja klar, ich kann sie weiter betreiben, also muss ich auch in der Lage sein, irgendein Stück Koexistenz deployen zu können. Und die Einschränkung, dass das definitiv nicht mehr geht, wird erst mit CU2 kommen. Irgendwann zweites Halbjahr.
Hm. Mal gucken. Aber das ist neu, oder? Dieser Extended Support, der ist neu. Ursprünglich war ja auch der relativ knapp, oder?
Oder verwechsel ich das? Nee, das war schon ein paar Monate bevor das End of Support war. Ich glaube, ein Monat oder zwei hatte Scott eben auch auf LinkedIn gepostet, dass es jetzt dieses extra Programm gibt für Kunden, die sich nochmal ein bisschen Schonzeit zukaufen können. Ich kann mich auch noch an den Post von dir, Thomas, erinnern, wo du gesagt hast, auch wenn es jetzt diese Option gibt, liebe Exchange-Admins, bitte legt euch nicht wieder schlafen, ihr kauft euch nur Zeit dazu für teuer Geld, geht das Thema Exchange-SE-Upgrade jetzt an und nicht erst im nächsten Jahr.
Genau, also dass sich damit Security-Updates Zeit zu erkaufen, ist auch eigentlich aus meiner Sicht eher ein Thema für komplexere Infrastrukturen. Ja, also auch in der Größe, nicht nur in der Komplexität, was jetzt den Aufbau angeht, sondern halt auch von der Größe her, wie auch immer. Aber das
ist Microsoft hat so eine interne Verrechnung, dass das Exchange Online-Team sich bei Microsoft Extended Support eingekauft hat, weil sie eine komplette. War nur ein Scherz.
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die könnte ich mal mit in einen der internen Calls nehmen. Soll ich?
Warum denn nicht, Thomas? Dann haben wir auf jeden Fall nochmal einen guten Grund, wenn du wieder bei uns bist.
Ja, wer weiß, wie das dann auch wird. Welche Version kommt denn dann eigentlich zum Tragen, wenn wir denn über, also wie machen wir denn E-Mail in Microsoft 365 Local?
Ja.
Ui, oh, neues. Warte mal, ich habe noch eine. Das war ja schon wieder das Klebeband der Büchse der Pandora abgerissen. Ah.
Thomas, was glaubst du denn, ist denn Exchange SE die letzte Version, die wir jemals haben werden und der Rest wird nur noch über CUs geregelt?
Meine ganz persönliche Meinung dazu, ja. Ich glaube nicht, dass wir nochmal in der Zukunft irgendeine Bildversion mit 15.3 sehen werden, das, was ein Major Release ausmacht. Weil es werden sicherlich Funktionen in die lokale Exchange, ins lokale Exchange-Server-Produkt kommen. Es wird nie den Funktionsumfang von Exchange Online erreichen. Und diese Funktion, die es hat, technologisch ist Exchange Server ausgesteuert. Also hinsichtlich dem Umgang mit Datenbanken, Datenbankverfügbarkeitsgruppen. Wir haben jetzt glücklicherweise mit einem heißen Lötkolben diese olle SharePoint-Suche rausgeschnitten von 16 zu 19 schon. Das ist alles jetzt in den Postfächern, da kommt nichts mehr, was das angeht. Also auf der, ich sag mal, unter der Motorhaube, für den Motor und so weiter. Was soll da noch kommen?
Ja. Und was ich interessant fand, das war die Tage eine Ankündigung auch von Scott auf LinkedIn, dass es jetzt ein offizielles End of Release für den Office Web App Server gibt. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es natürlich immer wichtig für unsere Link- und Skype for Business-Umgebung, wenn wir innerhalb eines Meetings PowerPoint nutzen wollten. Aber ich meine, es wurde doch auch von Exchange genutzt, wenn ich einen Word, PowerPoint, Excel anderen geschickt habe, dass ich mir quasi in Outlook eine Preview angucken konnte, ne?
Nicht angucken. Das ist ja gerade das Schöne. Also der Office Online Server, der abgekündigt ist, jetzt zum 31.12. nächsten Jahres.
Ja.
Ja, auch so ein Produkt, das schon seit sehr, sehr langer Zeit keine Liebe mehr erfahren hat hinsichtlich Anpassung und so weiter. Ich kann auch noch nicht mal sagen.
Immer eine Katastrophe, oder? Also wenn ich mich daran noch erinnere, wenn du das Ding versucht hast zu updaten, dann musstest du die Farm abreißen, Updates installieren, die Farm wieder aufbauen und was weiß ich für ein Kokolores irgendwie. Also
musstest du das?
Ja, ich glaube schon.
Ich bin froh, dass ich damit nie was zu tun hatte. Also den habe ich in der freien Wildbahn, ist er mir das letzte Mal lebend vor der Pandemie begegnet. Ja, weil die Kunden brauchen, natürlich brauchst du dafür da zusätzliche Serversysteme, das heißt auch zusätzliche Hardware, Blechserver, Lizenzen, die ganze Krempel da noch drumherum. Ja. Aber er war natürlich auch nutzbar, gerade für OWA, in Umgebungen, wo die Mitarbeitenden, kein Outlook oder keine Desktop-Version von Office zur Verfügung hatten.
Ja.
Um halt mit diesen Dateianhängen umzugehen. Das geht ja nicht nur ums. Es war ja sowas wie, deshalb, also Office Online, das muss natürlich immer aufpassen. Nein, trotz der Namensgleichheit hat das nichts mit Office Online in M365 zu tun.
War eine komplette
ist
eine On-Prem, ne? Ja.
Genau. Und ist halt, ich kann halt mit den, ich habe halt eine Office-Lösung im Browser gehabt mit einem natürlich auch wieder reduzierten Funktionsumfang, aber ich konnte zumindest auch ohne eine Desktop-Version von Office den Kiosk-Arbeitsplatz irgendwo an der Produktionsstraße ein Excel öffnen und dort auch Werte eintragen oder sonst irgendwas damit tun.
Ja.
Ja, aber das Ding steht jetzt, weil es gibt, wie war die Aussage in einem, es gibt keine Menschen mehr dafür, die das, also,
ja,
kann ich glaube, es gibt noch höchstens einen, der sagt, paketieren, also
Also es gibt keine Menschen mehr, die das Produkt warten, Menschen und Admins, weiterentwickeln, was Security etc. pp. Okay.
Nee, ich glaube, der Mensch, der das macht, heißt KMU-Pilot oder so.
Achso. Aber naja, ich weiß, dass bei Skype for Business mit 2019 war es, glaube ich, das erste Release, wo du alternativ sagen konntest, ich will nicht die Office Online Server On-Prem nutzen, sondern ich lagere das aus an Office richtig Online-Services und ich bekomme den Service aus der Cloud, ähnlich wie sie ja damals auch die Voicemail-Integration in die Cloud verschoben haben. Wie läuft es denn mit dem Exchange-Server? Da bin ich halt überhaupt nicht am Start. Also mal abgesehen davon, wie viele Leute haben es denn wirklich genutzt? Ich weiß, ich hatte mal mit einem Kunden gesprochen, wo ich sagte, das könnte sein, dass das bei Ihnen auch in Exchange genutzt wird. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, Herr Pickern, ob wir das überhaupt bei uns implementiert haben. Ist das ein Thema oder ist es keins? Und wie ist es dann mit Exchange SE geregelt? Nutzen wir dann auch dort Online-Services, wenn es der Kunde noch braucht? Oder ist das Feature einfach tot? Ist nicht mehr.
Das ist tot.
Tot.
Wenn du irgendwas haben möchtest mit Office-Bearbeitung im Browser, Cloud-Lizenzen sind dein Freund.
Ja. Da gibt es so eine Funktion, die nennt sich Exchange Hybrid. Und dann kannst du die Postfächer einfach in die Cloud-Tasche brauchen. Und gut.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Und noch ein bisschen provokant ist ja sowieso die bessere Option.
Ja, klar. Keine Frage.
Na, ich meine, ich weiß jetzt schon, wer darauf antworten wird, aber egal.
Jetzt machen wir keine Lizenzberatung, du machst keine Lizenzberatung. Nee. Was jetzt in den nächsten Minuten alles folgt, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ihr könnt uns nicht darauf verhaften, ihr könnt uns keine, ihr könnt uns nicht verklagen, etc. pp. Ja. Jetzt habe ich das so ein bisschen wahrgenommen, auch in der MVP-Gruppe, dass immer wieder die Frage gekommen ist in diesem Exchange Internal DL. Wie sieht es eigentlich mit den Lizenzen aus, lieber Microsoft? Wie kommen wir da ran? Mein Kunde will Exchange SE installieren. Was muss ich tun, um an eine Exchange SE-Lizenz ranzukommen? Erste Frage, sofern du uns dazu eine Antwort geben kannst. Und ich bin sicher, da wird die nächste Schatulle der Pandora geöffnet. Und zweite Frage, wie gehen wir denn mit diesen ganzen Exchange-Hybrid-Installationen um, wo wir den Exchange-Server nur noch on-prem haben, um Exchange online zu verwalten, weil wir eben unser Active Directory on-prem haben? Und dritte Frage, Lizenzfrage, auch spannendes Thema, was mir gerade einfällt. Microsoft hat auch vor ein paar Wochen angekündigt, dass dieser SOA von on-prem nach online verschoben werden kann und ich endlich in der Lage bin, den letzten Exchange-Server abzubauen, oder?
Thomas, warum bist du jetzt raus? Thomas.
Ich bin relativ froh, dass du jetzt gar nicht, also so wenige Fragen gestellt hast. Jetzt muss ich mir die gerade auch einmal kurz merken. Also erstmal ist das, also das
Lizenz, ihr Lizenzthema.
Okay, also genau, also das Thema mit den Lizenzen ist, wir haben bis zum lass uns mal die...
Wir dürfen kein NDA,
Nee, keine Sorge. Ich will noch mal kurz auf den Zeitstrahl gehen. Und wenn ich mir das so vorstelle, es gab da mal so einen Abenteuerfilm vor langer, langer Zeit, ja. Und dann sagt man, was ist das? Das ist blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Ja? Hab dann adäquates mal in diese Ecke mal blaues Licht reingeworfen zum Thema Lizenz. Und wir erinnern uns alle, dass in diesem Abenteuerfilm auch jemand war, der dann auf einmal irgendwie so ein Loch irgendwie, wo man so durchgucken konnte im Körper, also egal. So war das schmerzhafte Gefühl mit dem Thema Lizenzen. Das erste, die Information, die wir wirklich hatten, war die, zur Mitte des Jahres, die Lizenzen werden teurer. War so die Hauptinformation. Und dann, ja, SE, Subscription Edition, was bedeutet das denn jetzt eigentlich?
Jährlich teurer.
Ja, sie werden, also Hochinflationsausgleich, ne? Ist ja so ein Wort. Plus Marge.
Ja, und dann Dollar, gibt, Euro, ne?
Gut. Subscription Edition, was bedeutet das eigentlich? Erst einmal, ja, regelmäßig Geld abdrücken. In zwei unterschiedlichen Geschmacksvarianten. Ich fange mal mit der einfachen an. Die Zeiten, dass ich einfach in einen Softwaremarkt meiner Wahl gehe und sage, ich gehe ins Regal, nehme Karton Exchange, kaufe den und bin raus, ist vorbei. Ja, man braucht ab jetzt immer verpflichtend das, was früher optional war, im Rahmen eines Volumen-Lizenzvertrages eine Software Assurance. Das heißt, man zahlt einen jährlichen Obolus und kauft sich damit das Recht, immer die aktuellste Produktversion einsetzen zu können. Das heißt, alle die zum Beispiel bei Exchange Server 2016 schon eine Lizenz mit SA erworben hatten, konnten mit Erscheinen von 2019 und mit aktiver Software sagen, hui, ich habe eine Lizenz, ich installiert 2019 und bin happy. Lief der Vertrag weiter, konnten sie sagen, hui, SE, läuft weiter. Zeitnot hier, gegenwärtig SE-RTM läuft, sonst würde eben plötzlich funktionieren, natürlich mit einem Exchange-Server 2019 Lizenzschlüssel. Das neue Lizenzschlüsselformat kommt erst im nächsten Jahr. Ja.
Cool.
So. Okay. So. Aber ich brauche ein Stück Software-Lizenz mit Software-Assurance. Das heißt, ich kaufe mir die Server-Lizenz, die Produktlizenz in der Geschmacksvariante Standard, in Klammern bis zu 5 Datenbanken, oder Enterprise, in Klammern bis zu 100 Datenbanken. Es hat nichts damit zu tun, ob ich Enterprise-Features nutzen kann, weil die sind an die Client-Access-Lizenz, an die CAL gebunden. Ja, weil die Postfächer, wenn in ein Postfach am lokalen Exchange-Server ein Enterprise-Feature nutzen können soll, dann braucht dieser User eine Exchange Standard CAL und ein Enterprise Add-on. Ich hoffe, hat sich nichts geändert. Also das ist der gleiche Krempel schon seit Jahr und Tag. Nichts Neues. Gut, dass
wir das nicht mehr machen müssen, ey. Ja.
Das ist echt
mein Gedanke.
Nichts Neues. Und nochmal, Da wird nichts validiert. Also Exchange Server hatte noch nie in irgendeiner Funktionalität. Hui, da kommt ja das Outlook von Thorsten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was der für eine Lizenz hat. Oh, der hat hier nur eine Standard-Call und der will ein Enterprise-Feature. Oh, das verweigere ich ihm. Zack.
Ja.
Nein, so funktioniert das nicht. Na, ob er die richtigen Lizenzen hat oder nicht, hängt immer, also da, man muss immer nur darauf achten, dass wenn der Lizenzprüfermensch dreimal klingelt, dass man dann die richtigen Stück Papier im Schrank hat.
Ja.
So, das ist die Seite der Lizenz. Aber auch der Beschaffungsweg, also die Software-Distributoren hatten aber auch eine Hängepartie, weil sie haben alle die Anfragen bekommen und haben nur gesagt, nö, steht noch nicht in der Preisliste, kann man nicht so sagen.
Genau, ja, ja.
So. Und das nächste noch schlimmere ist, dass weil Software ist, wo es ist, kommt aus einer anderen Lizenzierungswelt, ja, aus der Volumenlizenzierung. Da kann ich jetzt, wenn ich jetzt als Unternehmen auch ein, ich sag mal, Tier 2 CSP bin, ich schätze aber 2019 konnte ich ja auch in der Perpetual, also in der im Jahresrhythmus abzurechnen, einen Leistungslizenzschlüssel verkaufen. Ohne SA.
Ich habe doch immer die Boxware von eBay gekauft.
Ach, dir habe ich die geschickt. Oh, ist ja ein dummes Ding jetzt.
Ach, der Talk ist von.
Hallo, Thorsten.
Einfach.
Jetzt lernt
ich
dann.
Ich
habe mich schon die ganze Zeit gefragt, als der Thomas als Absender stand, ob du das bist, aber.
Ein Liebespodcast, wunderbar.
Ja.
Ein
ja.
Technologie-Liebespodcast, wunderbar.
Ja, ist total toll, oder? Ist so, hier. Exchange Tinder. Nein.
Exchange.
So, aber die zweite Variante, ich meine, das andere Lizenzierungsmodell im Dunstkreis Abonnement kennen wir ja auch schon seit einiger Zeit, nennt sich cloudbasierte Lizenzierung.
Ja.
Da wird es sehr schnell sehr hässlich. Weil es halt in der Service-Beschreibung, weil es wurde überall immer so kolportiert gesagt, oh super, wenn du eine Microsoft 365 E3, E5 Lizenz hast, ist super, dann kannst du halt Exchange über lizenzieren. Frage an euch, stimmt das?
Ich glaube nicht, oder?
Nee, ich hätte auch gesagt, nein.
Also ich glaube, du konntest halt diesen letzten Exchange-Server für die Verwaltung, den konntest du installieren.
Den kommen wir gleich. Warte mal, links auf Themenparkplatz.
Ja.
Der Punkt ist, natürlich geht das, aber nur dann, wenn du deine M365, E3, E5 Lizenzen über einen ganz bestimmten Vertriebsweg erworben hast. Dann hast du das sogenannte Extended Usage Right mit inkludiert. Also sprich Enterprise Agreement zum Beispiel.
Mhm.
Ja. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Kreditkarte hinterlegt bei Microsoft, ich kaufe meine Lizenzen für meine Firma selbst. Nein, da ist das nicht mit drin.
Ja, okay.
Ich kaufe das bei meinem CSP ein. Nein, da ist das nicht mit drin. Ja, das ist wichtig zu wissen, weil der Lizenz, das Extended Usage Right bedeutet, wenn ich das habe, dann kann ich beliebig viele Server der Productivity Suite, dazu gehört Exchange, SharePoint und Skype for Business, on-prem installieren. Und den Lizenzschlüssel dafür bekomme ich im Microsoft 365 Admin Center. Bei Lizenzen erscheint dann, wenn ich berechtigt bin dafür, ein zusätzlicher Reiter mit Lizenzportal, was er früher im Open Video License Portal war, an dem VLSC.
Ja.
Das ist jetzt auch das M365 Admin Center gewesen. Und da ist die große Herausforderung, dass oftmals ja dann im Unternehmen andere Personen berechtigt sind, auf diese Lizenzen zuzugreifen, als zum Beispiel ich als Exchange-Administrator. Ja, und damit sehe ich auch den Reiter nicht. Und dann weiß ich nicht, haben wir jetzt Lizenz oder nicht? Und dann muss ich das Lizenzierungsteam fragen, weil die eventuell da dran kommen. Das ist die Variante. Und dann bin ich wirklich im Abo, weil dann habe ich ja dann Agreement, dann zahle ich ja jährlich meinen entsprechenden Obolus. Das sind die beiden Varianten für Subscription.
Mhm.
Software Assurance, also Produkterwerben plus jährlichen Obolus für die Software Assurance oder den passenden Vertriebskanal, habe das Extended Usage Right.
Was dann aber eben nur für die Kunden zutrifft, die mit einem Nah- und einem Enterprise Agreement arbeiten.
Genau.
Ja.
So, und diese Klarheit herbeizuführen hat wirklich bis in den Herbst gedauert, muss man sagen.
Ja.
Aber ja, selbst das Exchange Engineering Team, weil die haben mit Lizenzierung nichts an dem Pirne.
Ja, genau.
Wissen die nicht. Die sagen nur, wir haben uns immer gesagt, ist mit Cloud-Lizenzierung, dann geben die weiter, ist mit Cloud-Lizenzierung.
Ja.
Und dass es da unterschiedliche Vertriebswege gibt. Bei Microsoft.
Ja.
Weiß keiner. da könnten die auch, deshalb konnten die auch die Auskunft nicht geben. Schlimm genug, aber ist so. Ja. Das war das Thema Lizenzierung, kurz und knapp.
Kurz und knapp.
Bin froh, Hybrid, Hybrid ist relativ einfach, aber Exchange Server SE gibt es eine Koexistenzlizenz, die ich, wenn ich den Hybrid Configuration Wizard ausführe, kann ich einen nicht lizenzierten Exchange Server SE damit kostenfrei lizenzieren, darf den dann aber nur
für die verwenden.
Ah, genau, korrekt, zur Empfängerverwaltung.
Aber das war ja schon immer der Fall, ne? Also wenn ich diese Hybrid-Lizenz genutzt habe, dann...
Ja, was haben wir denn, was haben denn alle da trotzdem gemacht? Sie haben die genutzt, um E-Mails zu relayen, oder? Für interne Applikationsserver.
Ach, und das geht jetzt nicht mehr, oder was?
Nein.
Ach, das hat die Microsoft ja schlauer gemacht.
Nein, das, also, wir hatten bei den vorherigen Exchange-Server-Versionen, war das nicht explizit ausformuliert. Das war eine Grauzone. Es stand weder drin, du darfst, noch stand drin, du darfst nicht.
Aha.
Es war so,
okay.
Jetzt für SE ist es klar artikuliert, nein, sobald du aktiv E-Mails verarbeitest, und das ist Empfang, Pipeline durch Versand,
ja,
brauchst du eine Lizenz. Du brauchst halt mindestens eine Standardlizenz.
Krass.
Ja, und wenn du zum Beispiel auch Edge-Transport-Server einsetzt auf deiner Hybridstrecke, die brauchen so oder so eine Standardlizenz, weil dort kriegst du, weil Koexistenz bedeutet Empfängerverwaltung. Welcher Empfänger?
Ja.
Der ist kein AD.
Okay. Also damit tatsächlich, wenn wir so einen Edge-Transport-Server haben, dass wir eine richtige Lizenz brauchen, weil wir in dem Augenblick ja wirklich E-Mails verarbeiten, dass wir jetzt aber schon den Exchange SE dann in seiner Hybrid-Rolle nicht mehr als Relay nutzen dürfen für interne Zwecke.
Ja.
Das,
für welche Zwecke auch immer.
Ja.
Intern, extern. Ja. E-Mail-Empfang und Versand ist ja das Thema. Wohin ist egal.
Ja, ja.
Es ist cool. Rille-Ralle, wie der Fachbegriff heißt.
Und was war das dritte Ding? Ach, hier mit dem...
SOAR.
SOAR, genau. Wenn wir die
Authority... Genau, also SOAR, genau, Source of Authority, das heißt dort, wo die Dateneigentümerschaft, die Datenhoheit für ein Attribut eines User-Objektes wohnt. Weil der Exchange Hybrid ist ja nicht der Startpunkt. Der Startpunkt war ja immer hybride Identitäten. Das heißt, die Einrichtung der Synchronisation von Identitäten, also User-Accounts, Gruppen etc. aus dem lokalen Active Directory mit Entra Connect zu Entra ID und von dort aus dann weiter in Richtung Entra Exchange Directory Services.
Ja.
So. Und irgendjemand kam auf die schlaue Idee, nachdem man halt einmal an diesem hybriden Fliegenkleber dran war, nach dem Motto, ich habe das also geklaut, wie will ich das loswerden? Und das dann immer so hieß, oh, ja, ich habe ja gar keinen, ich will den lokalen Exchange Server loswerden. Ich will damit die Attribute nicht pflegen. Ja, ist blöd. Hast halt Hybrid gewählt, ne? Geht nicht anders. Das sind halt gefühlt. Du kannst halt bestimmte Attribute, die synchronisiert sind, kannst du in Entra nicht bearbeiten ohne den Exchange. Das heißt, ja, schön, dass du das möchtest, lieber Admin, aber dieses Attribut müsste bitte im lokalen AD pflegen.
Ja.
Führte zu ganz lustigen Situationen. So. Fangfrage an euch zwei MVPs. So ein User-Objekt im Active Directory, also eurer täglichen Heimat. Welche Produkte bedient, also wie viele die Attribute, die da sind, wem gehören die eigentlich, die ganzen unterschiedlichen Dinge? Ist das alles nur Active Directory, also der User, oder alles Exchange oder irgendwelche anderen Produkte, die Attribute an ein User-Objekt dran kleben?
Ja, letzteres, ne? Also mit Schema-Erweiterungen und so kann ich doch auch einer SAP und einem Skype for Business und sonst irgendwem sagen.
Ja, genau, Skype for Business ist auch ein gutes Beispiel, genau.
Die Erweiterung geht gar nicht, sonst hast du nicht die passenden Attribute dazu.
So, und weil du, und wenn es halt darum geht, ist ja total toll, wir wollen ja den letzten Exchange-Server loswerden. Kleiner Tipp, diese ominöse Abkürzung, die ihr in den Blogartikel der Exchange des Engineering-Teams so findet, also LES, da steht für Last Exchange-Server, muss man auch halt mal drauf kommen. Ja, wenn die über Less-Attribute sprechen, ohne da die Abkürzung einführen, ich habe gedacht, boah, danke, ey. Echt jetzt? Egal. Natürlich bezieht sich das Thema, dass wir jetzt einen GA-Start, also General Availability, haben für das Thema SOA, also das Wechseln der Datenhoheitsquelle von einem lokalen Active Directory zu Entra, /XODS, also XODS Exchange Online Directory Services, weil die haben ein eigenes AD, die interessiert Entra erstmal gar nicht, sondern machen das eigen.
warum auch eine Quelle nutzen. Anyway.
Performance, Erreichbarkeit, verlass dich nicht auf andere Teams, hab deine eigenen Server. Gilt auch für die da oben. Aber der Kasus Knackpunkt ist, wir haben jetzt ein SOA-GA für die Exchange-relevanten Attribute. Nicht für das gesamte User-Objekt. Das zu glauben, ist ein Irrglaube. Weil die anderen Attribute sind halt immer in der Datenrohr des Entrat, also des Active Directory-Entrat-Teams. Aber da sind unterschiedliche Teams daran beteiligt. Deshalb haben wir auch unterschiedliche Stati für 100% Attribute beim User. Etwas davon ist in GA, etwas davon ist in Public Preview und ein anderer Teil davon ist vielleicht sogar noch in Private Preview. Und dann haben wir nochmal, wir haben User, wir haben Gruppen, wir haben Listen. Das ist ein bunter Spray. Es ist nicht so, als hätten vollumfassend jetzt die Möglichkeit, auf Cloud sowas zu switchen. Das ist schlichtweg falsch.
So meinst du das, okay. Ja.
Ja, weil wir sind ja noch in Etappen. Und wie steht das so schön in dem einen Artikel drin? It's a major step.
Ja.
Um den letzten Exchange sogar loszuwerden. Ja, aber wir sind noch nicht da. Das dauert noch einen Schritt. Weil das Gemeine ist, wenn du jetzt, um das zu spoilern, auch an dieser Stelle sagst, ah ja, super toll, ich nehme jetzt mal das Active Directory-Objekt von Lieben Thors und sage dann einfach mal, hopp, ich schalte jetzt einen True-False-Schalter um auf, hui, der ist jetzt Cloud geführt. Und wenn du dann halt die passende Version von Entra Connect auch im Einsatz hast, in Klammern Voraussetzung, dann geht diese Information natürlich auch hoch und wird dann inzwischen auch geskippt, weil da kommt noch ein angepasstes Regelwerk, um mit dem zusätzlichen Attribut umgehen zu können. Was das gemeine Stand jetzt ist, ach warte, ich nenne es mal Umschaltung des SOAs Phase 1. Du ahnst für mich, dass Phase 2 noch kommt. Phase 1 bedeutet, ich schalte dein Attribut, lieber Thorsten, jetzt um.
Ja.
Und dann ändere ich Informationen, Attribute, also Exchange-relevante Attribute in der Cloud. Was ist deine Erwartungshaltung?
Dass beim nächsten Sync die Informationen auch on-prem eingepflegt sind.
Nein.
Nein?
Die Funktion des Writebacks kommt in Phase 2.
Ach so.
Und ich habe nicht da.
Ich habe jetzt gedacht, Thomas, jetzt kommt so eine geile Geschichte, weil du gerade gesagt hattest, das wird geskippt. Jetzt habe ich gedacht, die Microsofties hätten sich so einen Quatsch überlegt, dass ich zwar Exchange online-mäßig was ändere, was auch zurückgeschrieben wird, aber ich dann nach wie vor die Option habe, es on-prem zu ändern, damit es on-prem geändert ist, aber dann beim Write-Back von on-prem in die Cloud geskippt wird und ich dann aus dem Sync laufe oder sowas. Aber das ist natürlich auch eine geile Idee, zu sagen, ich mache es Exchange online, mache ich eine Änderung und es ist nicht zurückgeschrieben.
So läuft es garantiert aus dem
Sync. Schneidest die Verbindung der Attribute durch.
Eine Schere.
Die kommen nicht zurück. Eine
Schere für die Zuhörer.
Ja. Oder, ne? Schnipp, schnapp.
Ja.
Attribut gekappt. Es ist. Deshalb sage ich, ja, ist total toll. Und das Gute ist, aber du kannst es halt pro Objekt machen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Max Mustermann-Konto habe, kann ich das mal machen und ausprobieren und gucken, ob das für mich ein Anwendungsszenario ist, mit dem ich Stand heute schon agieren und umgehen möchte. Weil ich komme sonst in die Situation, also wenn ich das auch so gefasst mache, wenn ich 10 User habe, ist das ja noch überschaubar. Habe ich 10.000, das ist schwierig. Dann muss ich wieder gucken, wenn ein Fehler auftritt, nennen wir es mal Namensänderung durch persönliche Gründe. Ja. Und die Information kommt nicht da an, wo ich sie erwarte. Wo muss ich jetzt an welchem Objekt wie suchen?
Ja.
Beim Troubleshooting.
Ja.
Also für mich wird das Ganze im nächsten Jahr interessant, wenn denn auch die anderen Gruppen, Produktgruppen, ihre Attribute, ihren Krempel fertig haben. Und wenn wir in dieser ominösen Phase 2 sind, das auch zurückgeschrieben werden kann. Dann wird das Bild einheitlicher. Weil dann kommt auch irgendwo der Schritt, was ist denn der nächste Schritt? Ich will ja nicht nur den letzten Exchange-Server loswerden, ich möchte ja viel leichter in die Situation kommen, das Active Directory loswerden zu können.
Ja.
Was eine ganz andere Herausforderung ist, aber boah, gut.
Aber zumindest mal die Attribute rauszuschmeißen, wäre ja schon mal was, dass du quasi nichts mehr als Legacy hast.
Ja, genau. An dieser Stelle auch Disclaimer, Warnung. Ja, von wegen letzter Exchange-Server. Stand heute, kommt bitte nicht auf die, liebe Zuhörenden. Einfach nur blind, weil er sagt, ach, wir brauchen den nicht mehr, den letzten Exchange-Server zu deinstallieren.
Ah, ja.
Ja, wenn ihr auf diese Idee kommt, habe ich am Morgen eine geheime Rufnummer. Echt, ey.
Thomas, warum
kann denn da schon passieren? Nicht viel. Also das Active Directory wird dann auf jeden Fall also eine Diät haben und flanker sein.
Perfekt. Das ist ja Performance, haben wir vorhin gelernt. Das ist ja das, was wir haben jetzt.
geben.
Also das können wir also als heißen Tipp mitnehmen, falls mal auf dem Domain-Controller die Platte vollläuft, einfach den Exchange-Server deinstallieren.
Ja, also
deinstalliert.
Ja, genau.
Ja, so schaut's.
Also Leute, nur um das klarzustellen, ihr merkt schon, wir lachen und wir, aber vielleicht haben wir auch die Podcast-Zuhörer, die kriegen das nicht so mit. Es war natürlich nur ein Scherz. Bitte kommt nicht auf diese Idee. Informiert euch eher, wie ihr einen DC auf einen anderen Server umzieht, der mehr Plattenkapazität hat, oder nutzt einfach diese wunderbaren neuen Technologien, die C-Platte zu erweitern um weiteren Storage. Nicht, dass hier geflutet wird, das haben die Talk M36 Leute erzählt. Ich habe genau das gemacht. Und jetzt funktioniert gar nichts bei uns.
Ja. Aber ihr seht schon, jetzt haben wir einen sehr umfassenden Podcast gefüllt, nur mit so einem Legacy-Thema wie E-Mail und Exchange. Also da ist, und wir könnten da noch mehr draus machen.
Wenn euch das Thema
viel, heißt, viel zu wenig Adventstage.
Dann guckt euch auf jeden Fall nach dem Exchange Summit um. Da habt ihr die Möglichkeit, mit Thomas und allen anderen und Scott direkt in den Austausch zu gehen und eure Szenarien mal durchzusprechen.
Wer noch nicht genug hat von Thomas und, das spoilere ich noch nicht. Vielleicht, jetzt habe ich zu viel gesagt. Also nee, Thomas und der lieben Kollegin Anja, dann habt ihr noch die Möglichkeit, dem Podcast Cloud Chroniken zu folgen. Und ich hatte es zwischendurch eingeblendet, das hilft euch Podcast-Zuhörern noch nicht so richtig, aber der Thomas hat auch nochmal Exchange Unplugged als Podcast-Format neu draußen. Alle Links dazu, wie immer, in den Shownotes, auch in den Notes von dem Video dann, wenn ihr als Video on Demand nochmal mit dazu kommt, dann könnt ihr direkt draufklicken. Das wollte ich nur noch unbedingt loswerden. Und zusammen mit der Anja machst du, Thomas, auch noch die Veranstaltung Smart Cloud 365. Okay. Die wird gerade gelaufen sein, wenn diese Sendung live geht. Aber ihr seid so nett und ihr macht Aufnahmen richtig und stellt die online?
Genau, korrekt. Die werden nach der Veranstaltung sind diese auf unserem Kanal, der auch da verlinkt ist, auf der Homepage auf smartcloud365einwort.de dann auch entsprechend verlinkt, werden dann nach und nach veröffentlicht. Weil die werden definitiv nachproduziert, um sicherzustellen, sollte halt in der Aufzeichnung irgendein, was ist schon, PII-Information mit über den Schirm gegangen sein, dass die rausgeht, also gepixelt wird.
Sehr gut. Und damit sind wir, leider Gottes, es hat sich wirklich überhaupt nicht so angefühlt, trotz dieses Legacy-Themas, wie du so schön gesagt hast. Oder gerade weil es viel zu erzählen gibt, weil es eine lange Historie hat. Ich weiß es nicht. Leider schon am Ende von unserer aktuellen Episode. Ich persönlich hoffe, ihr hattet wieder sehr viel Spaß mit unserem Advents-Special, dass wir wieder aufleben lassen. Ich würde an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank, Thomas.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Immer eine Freude. Du wirst wahrscheinlich, wenn du dich nicht wirklich stark dagegen sträubst, nicht das letzte Mal bei uns gewesen sein. Und damit würde ich sagen, teilt das gerne mit allen, die schon immer mal eine Überraschung bezüglich Legacy-Produkte hören wollten und die sicher sein wollen, dass auch eure User euch erreichen können und Screenshots von irgendwelchen komischen Fehlermeldungen per E-Mail schicken. Und natürlich mit Hund, Katze, Maus, Oma, Opa, Onkel, Tante. Und damit sage ich schönen ersten Advent. Ciao.
Ciao.
Ciao.